Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Es gibt wahrscheinlich kaum einen Job, bei dem man so viele schöne Momente mitbekommt wie als Hebamme. Klar, der Weg bis zum schönen Moment, der ist eine Herausforderung, aber auch da zu begleiten, stelle ich mir ziemlich spannend vor. Wenn man denn genügend Zeit hätte, weil es aber immer weniger Hebammen gibt, wird der Job für die Hebammen, die es gibt, immer stressiger. Und die Leute, die eine brauchen, zum Beispiel auch als Begleitung in den ersten Wochen mit Baby, die finden häufig keine. Woran das liegt, das bespreche ich jetzt mit der Hebamme Maja Böhler. Sie hat ein Buch über ihren Job geschrieben, über die tollen Seiten, aber auch über die Probleme, die es gibt. Die Wehenschreiberin heißt es und es erscheint morgen. Moin Maja.
Guten Morgen, hallo.
Du schreibst, dass in den letzten Jahren viele Kreißsäle geschlossen wurden und das, obwohl die Geburtenrate in Deutschland seit einiger Zeit steigt. Wie passt das zusammen?
Das passt insofern zusammen, dass es in der Medizin so einen Strukturwandel gibt. Also man will zentralisieren. Das hat einfach den Vorteil, dass sich Abteilungen spezialisieren können. Also man kann das vielleicht vergleichen mit Krebszentren etc. und dementsprechend halt auch Geburtszentren. Der zweite Punkt, warum viele kleinere Kliniken und Abteilungen schließen, ist, dass es sich einfach nicht so richtig lohnt. Also es ist nicht lukrativ, wenn man viel vorbehalten muss und vorbereiten muss, aber halt nicht viele Patienten hat. Und manche Kliniken schließen einfach ganz einfach durch den Hebammenmangel, weil sie Stellen nicht mehr besetzen können und dadurch tatsächlich auch Abteilungen zumachen müssen.
Was läuft da genau schief, wenn man quasi ein Grundbedürfnis der Menschheit, nämlich Kinder kriegen, nicht mehr finanzieren kann, weil das nicht lukrativ ist? Wo fehlt's da?
Also das eine ist sozusagen, also natürlich, also Kliniken, entgegen dem Vorteil, wir handeln nicht immer nur nach dem finanziellen Outcome, das wir haben. Also wir richten uns nicht nur an Profit, das macht man nicht. Das ist irgendwie die Befürchtung, aber so ist es eigentlich nicht. Trotzdem muss man natürlich einfach, man sagt, auf gewisse Fallzahlen kommen. Also man braucht ein gewisses Maß an Patienten, weil man muss sich gerade bei uns in der Geburtshilfe vorstellen, wir müssen ständig alles bereithalten für jeden Fall. Also natürlich, wenn nachts um drei an Heiligabend Kaiserschnitt gemacht werden muss, dann brauchen wir ein komplett Riesenteam dafür und die müssen halt jedes Mal zur Verfügung stehen. Und das muss ich halt immer bereithalten, auch wenn vielleicht 24 Stunden lang kein Patient kommt. Und das ist sozusagen die Sache natürlich, dass dann Abteilungen, gerade vielleicht in der Gegend, wo 4, 5 Krankenhäuser sind, dann eins sagt, naja, dann bieten wir jetzt keine Geburtshilfe mehr an, wir machen Knieoperationen und dafür macht ihr eure Geburtshilfe größer. Also so ist die Denke dahinter.
Wenn das so funktionieren würde, aber in großen Städten ist es ja tatsächlich so, dass man am besten, sobald man erfährt, da könnte irgendwie ein Kind unterwegs sein, sich möglichst schon die Klinik gesucht hat und unterschrieben hat, weil da so ein Run drauf ist, oder?
Ja, vor allem, weil das halt einfach so eine große Masse geworden ist. Also haben in den letzten Jahren wahnsinnig viele Kliniken geschlossen und das sind jetzt nicht irgendwie 1, 2, das sind wirklich 10, teilweise 10, 20% der Kliniken, die geschlossen haben in ganzen Regionen. In manchen Regionen sind wirklich gar keine mehr. Also zum Beispiel Sylt ist immer das Paradebeispiel. Mhm. Auf der gesamten Insel gibt es nichts mehr. Also wenn ich da Wehen bekomme, dann habe ich ein ganz großes Problem. Da muss ich nämlich richtig weit fahren, im Zweifel ausgeflogen werden. Mhm. Andersrum eben sozusagen für die Kliniken, die übrig geblieben sind, alles verteilt sich auf die und die Abteilungen werden nicht automatisch größer. Also wir haben dann einfach bei gleicher Besatzung mehr Arbeit. Und der Babyboom der letzten Jahre, der ist total schön, aber der kommt dann dazu auch noch. Nicht nur, dass es sich eben anders verteilt, nämlich auf wenige Kliniken und auf wenige Ballungszentren, sondern auch auf die gleiche Mannschaft. Mhm. Und freiberuflich ist es halt eben, dass es verzweifelte Anrufe gibt, Bestechungsversuche und wirklich, ich bekomme mehrere Anfragen täglich und die melden sich sofort nach positivem Schwangerschaftstest. Mhm. Und das müssen sie auch machen, das ist auch so, aber das ist irgendwie total traurig, dass eine Schwangerschaft irgendwie nur mit Stress beginnt. Genau. Oder dass es halt unter der Geburt dann Situationen gibt wie Maria und Josef, die verzweifelt nach Unterkunft suchen und von einer Klinik zur nächsten geschickt werden. Mhm. Mit wen? Und ja, das ist irgendwie traurig.
Bestechungsversuche? Wirklich? So mit Schokokuchen oder auch ernsthafter?
Also ich arbeite ja in einer Großstadt und da ist dann immer schon sozusagen, steht oft in der Mail, ja, also Sie können dann auch unseren Parkplatz nutzen, wenn es daran scheitern sollte oder wir zahlen Ihnen den Privatsatz oder wir holen Sie auch nochmal extra ab oder wir zahlen Ihnen das Doppelte oder wir zahlen Ihnen so einen Bonus. Und das nehme ich natürlich nicht an. Also A, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, ich brauche gar keinen Parkplatz. Aber Gesundheit ist ein Grundrecht, finde ich, und muss es auch sein. Und es soll nicht nur die eine Hebammenbetreuung bekommen können, die sich's leisten können. Also deswegen ist es auch an eine fixe Gebührenverordnung gebunden und ich kann nicht meinen eigenen Satz machen. Und das ist auch tatsächlich, wie gesagt, aus genau diesem Grund richtig so, dass es nämlich jedem zusteht und es sich jeder leisten Also man muss es ja gar nicht selber zahlen, aber das ist eben für jeden, die Krankenkasse übernimmt. Das
und vor allen Dingen auch genug Hebammen dann am Ende da sind, weil du hast es gerade angesprochen, auf der einen Seite machen Kreissäle dicht in Krankenhäusern, auf der anderen Seite eine normale Hebamme zur Versorgung vor, während, nach der Geburt zu bekommen, ist auch nicht so richtig einfach, weil es einfach viel zu wenig Hebammen gibt. Ne? Woran liegt das eigentlich?
Viele sind aus dem Beruf abgewandert, weil er einfach nicht so attraktiv ist, weil ich, also das ist natürlich so ein Teufelskreis. Ich muss zu einem festen Gebührensatz arbeiten, was auch, wie gesagt, in Ordnung ist. Gleichzeitig würde für den Gebührensatz, den wir bekommen, kein Handwerker auch nur einen Finger krumm, geschweige denn ans Telefon gehen. Und das ist wirklich viel Arbeit geworden. Das ist immer so ein, für in der Wochenbettbetreuung ist das zum Beispiel so ein Pauschalsatz. Und egal wie lange der Besuch braucht, bekomme ich das gleiche Geld. Und das lohnt sich für viele nicht mehr. Gleichzeitig auch der Schichtdienst im Krankenhaus ist genau wie in der Pflege. Also die Pflege hat ja genau das gleiche Problem. Es sind ja nicht nur die Hebammen, aber der Beruf oder der Arbeitsalltag und die Arbeitsbelastung da, die ist nicht so wahnsinnig attraktiv. Und deswegen wechseln viele, die im Beruf sind, oder hören ganz auf. Und wie gesagt, es schlägt sich dann halt irgendwann nieder. Auch die Zahl der Bewerbungen für Ausbildungsplätze geht jetzt zurück. Das war früher ganz, ganz schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und das spürt man jetzt auch, dass da wirklich auch der Nachwuchs fehlt.
Auch vielleicht, weil es nicht so attraktiv ist, weil häufig die Ausbildung sehr schlecht oder zum Teil gar nicht bezahlt wird, ne?
Nee, das ist in dem Sinn nicht so. Also die Ausbildung wird bezahlt, genau in der Krankenpflege. Also ist ein Ausbildungsberuf und der ist gar nicht mal, würde ich jetzt mal behaupten, für einen Ausbildungsberuf gar nicht so schlecht bezahlt. Mhm. Es wird allerdings umstrukturiert in einen Bachelor-Studiengang. Mhm. Und ein Studiengang ist tatsächlich nicht bezahlt. Da ist es wieder andersrum. Dafür muss ich dann arbeiten. Mhm. Und das, also wenn wir jetzt ganz politisch werden, dann ist da aber auch das Problem, das ist ein Studienplatz, für den werde ich nicht bezahlt, aber danach, mein Einkommen ist jetzt auch nicht unbedingt so viel höher als das einer ausgebildeten Hebamme, also einer mit einer Ausbildung. Und da, das widerspricht sich gerade noch so ein bisschen.
Das ist ja so immer das Argument, ne? Also wenn du dann halt irgendwie studierst, dann hast du hinterher möglicherweise einen Job, mit dem du das wieder kompensieren kannst, die 3, 4, 5 Jahre, die du halt nichts verdient hast im Studium.
Ne? Genau, und andere Karrieremöglichkeiten und höheren Einstieg, die hat man nicht. Also ist ja auch, braucht man vielleicht auch gar nicht oder will man jetzt immer nicht. Nicht gar nicht, aber das ist halt so ein bisschen das Problem.
Also du bekommst was von diesem Fehlen von Hebammen mit, indem du mit Parkplätzen bestochen wirst zum Beispiel. Aber du schreibst auch, die Frauen unter der Geburt im Krankenhaus bekommen das durchaus mit. Das kann auch durchaus stressig werden, aus anderen Gründen auch, weil man merkt, dass das medizinische Personal mitunter Druck macht. Hast du das mal miterlebt? Also was passiert da?
Also Druck macht, beziehungsweise Druck herrscht einfach. Also natürlich ist es halt so, wir sind in einer Klinik fest angestellt, wir haben einen Schichtdienst, wir haben so und so viel Hebammen im Schichtdienst eingeteilt. Die Schicht kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Das kann sein, wir sind 3 Hebammen im Dienst und wir haben 3 Frauen, dann ist das wunderschön, jeder betäubt eine. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher, oder es ist eher wahrscheinlich, dass es so ist, dass viel mehr Frauen Patienten da sind und wir alle parallel betreuen müssen. Sprich, wir müssen unsere Zeit aufteilen unter den Patienten, müssen von A nach B immer springen, können gar nicht so viel für die Frauen da sein, wie wir eigentlich wollen und haben auch noch total viel Papierkram zu erledigen währenddessen. Also sprich, wir versuchen uns irgendwie 5 zu teilen zwischen den Sachen und man rennt irgendwie nur so von A nach B. Das merken die Leute leider natürlich auch oder die versuchen dann immer verzweifelt, sie müssen mir jetzt mal helfen. Gerade die Männer kommen dann oft und sagen, so, können Sie jetzt bitte mal nochmal kommen? Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass wir währenddessen nur Kaffee trinken, sondern ich trinke oft gar nichts während einer gesamten Schicht. Das heißt, zwischen 8 und 10 Stunden essen und trinken wir oft nicht, weil wir einfach gar nicht dazu kommen. Das ist für viele unvorstellbar. Mhm. Und wenn ich das mal erzähle, beziehungsweise wenn ich das vergleiche mit meinem früheren Arbeitsalltag, da hat man schön Mittagspause gemacht, hat noch einen kleinen Spaziergang hinterhergehängt und dann wieder seinen Arbeitstag weitergestaltet. Und das so geht es uns eher in der Klinik, dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt nicht zur Rande, man hat Angst davor, irgendwas zu verpassen, man hat Angst, aus der Überlastung heraus einen Fehler zu machen oder für irgendwas zu spät zu reagieren. Und das kann natürlich auch einfach schwerwiegende Folgen sich hinter sich ziehen. Und das ist ein Druck, der uns eher gemacht wird und der uns im Nacken sitzt.
Zu spät reagieren, weil man vielleicht nicht gerade am richtigen Ort war, ist die eine Sache. Hast du denn schon mal was davon mitbekommen oder erlebt, dass frühzeitig reagiert wird, um quasi den Kreißsaal mal wieder leer zu bekommen, dass man dann vielleicht doch mal früher eine Geburt einleitet oder ein Kaiserschnitt eher gemacht wird, obwohl da vielleicht man der Geburt noch 1 oder 2 hätte geben können?
Ja, durchaus. Also das ist jetzt nicht immer, also es ist entsteht oft nicht aus einer bösartigen Absicht, aber aus einem irgendwie einem unterschwelligen Druck, wo man immer denkt, naja, dann nimmt man es manchmal, ich sag mal, Montagvormittag total aktiv, alle sind irgendwie da am Start und schaffen was weg, in Anführungszeichen. Und das ist durchaus, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen, ja, dass da Dinge vielleicht forciert gemacht werden oder forcierter, als es vielleicht notwendig wäre, das ja.
Bekommen dann die Patientinnen, die Angehörigen was mit von dem Druck? Also leidet die Atmosphäre da im Kreißsaal mit unter drunter?
Es ist eher so ein bisschen diese Verzweiflung. Es ist eher dieses, können Sie jetzt mal kommen, lassen Sie mich bitte nicht nochmal alleine. Gerade wenn die Frauen vielleicht keine Begleitperson dabei haben oder der Mann zu Recht total überfordert ist mit der Situation, der muss das auch nicht machen. Das ist ja eigentlich meine Arbeit. Und das bekommen die, glaube ich, schon manchmal mit und fühlen sich da auch sehr alleingelassen. Und gerade auch in der Wochenbettbetreuung, wenn die Frauen mir von ihrer Geburt erzählen und sagen, das war irgendwie gar nicht schön, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat keiner Zeit für mich, es hat sich keiner gekümmert, diese Geschichten gibt es zuhauf.
Seit ein paar Jahren gibt es deshalb auch einen Protesttag am 25. November, wo Frauen, die was Blödes erlebt haben im Kreißsaal, eine Rose davor ablegen oder sie schreiben tatsächlich irgendwas auf Social Media über ihre Geburt, geht zurück auf eine amerikanische Aktivistin. Hast du das schon mal erlebt, dass vor einem Kreißsaal Rosen lagen?
Das habe ich schon erlebt und das nimmt auch stetig zu in Deutschland. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Entwicklung, weil das ist ein Thema, also da geht es um Gewalt unter Geburtshilfe, nicht zwingend nur um die Überlastung, sondern vor allem um Gewalt, in psychischer, aber auch vielleicht sogar physischer Form, die Frauen angetan wird. Und das ist ein Thema, das muss öffentlich gemacht werden. Ich habe auch dazu damals einen Text geschrieben und wir haben da lange darauf hingepocht, zu dem Thema was zu schreiben, weil ich das ganz wichtig finde. Das muss öffentlich gemacht werden. Das ist nämlich für viele Normalität, die denken, also die Frauen denken, das ist so, das ist normal so, das muss so, und nur wenn jemand den Mund aufmacht und mal sagt, nein, das ist nicht normal, das darf man nicht tun, kann das Thema werden und kann das bearbeitet werden.
Durch die MeToo-Debatte im letzten Jahr hat es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diese Bewegung gegeben. Frauen sagen mittlerweile, so liest man das zumindest auf Social Media, mutiger mal, wenn sie schlecht behandelt wurden, und sprechen das aus, gehen damit an die Öffentlichkeit. Erlebst du das auch in deiner Arbeit, dass Frauen eher mal den Mund aufmachen und sagen, so bitte nicht, oder kann man das auch anders regeln?
Genau, also das erlebe ich schon und wie gesagt, das begrüße ich ja in vielen Dingen auch. Ich finde immer, es können verschiedene Aspekte dazu, die ich ganz wichtig finde. Das eine ist halt, es ist nicht zwingend unbedingt die Absicht von jemand anders Schaden zuzufügen. Das kann A sein, dass manchmal Hebammen Ärzte selber gelernt haben, das macht man irgendwie so, ne? Und die Vorbilder, so ich sag mal so die alte klassische Geburtshilfe, so die Frau liegt jetzt auf dem Rücken und Beine hin und pressen und hin und her wie im Film. Wenn die das so gelernt haben, dann denken die vielleicht selber, ja, das ist ja normal, die kennen gar keinen anderen Weg. Das andere ist, dass Frauen natürlich Wünsche haben und Erwartungen und die auch total gut äußern sollen. Unzufriedenheit kommt aber manchmal tatsächlich auch davon, wenn es aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel nicht so gelaufen ist, also so ein Kaiserschnitt, der nicht geplant war, dann ist das nicht automatisch Gewalt, sondern dann gibt es vielleicht auch medizinischen Grund und die Enttäuschung ist aber groß. Und Wünsche sozusagen sollte man einfach kommunizieren und das ist super wichtig, also ich will das gar nicht rausnehmen, aber ich finde, es ist einfach, es sollte ein Miteinander sein und kein Gegeneinander und man sollte einfach offen für die Kommunikation sein, auf beiden Seiten, also wenn die Frauen mir sagen, ich möchte das oder ich wünsche mir es so, dann kann ich das auch manchmal klären, was vielleicht geht, was vielleicht aber auch nicht geht, weil es fachlich gar nicht so möglich ist. Also manche Wünsche sind halt irgendwie medizinisch nicht erfüllbar. Das ist manchmal ein bisschen schwierig dann zu erklären. Also, oder es ist nicht schwierig zu erklären, aber es ist schwierig zu verstehen für einen Laien. Das andere ist zum Beispiel manche Dinge, das ist Regelung vom Gesundheitswesen und vom Krankenhaus, da habe ich gar keinen Handlungsspielraum. Und dann müssen wir irgendwie schauen, wie ist ein Weg, wo wir beides irgendwie unter einen Hut kriegen. Und wie gesagt, da sage ich immer, es ist total wichtig, dass die Leute ihre Wünsche stellen und auch, ja, auch mit mir sprechen und dass alle gemeinsam miteinander einen guten Weg für alle finden. Ja? Und da geht es nicht um, dass die Hebammen einfach einen Job haben will, sondern dass wir einfach alles zusammen irgendwie schauen, wie es ein richtig guter Weg für die Familie wird.
Du wolltest eigentlich was anderes werden, also du hast sogar was studiert und ein Studium abgeschlossen, und dass du dann selbst Hebamme geworden bist, das lag unter anderem an einem Koffer, ne?
Mhm. Das ist der Hebammenkoffer meiner Uroma, ich glaube, den du meinst.
Genau.
Genau, also meine Uroma war Hebamme. Ich kenne sie jetzt persönlich nicht. Sie ist gestorben lange bevor ich geboren war. Aber die Geschichten von ihrem Leben und ihrem Beruf waren einfach sehr präsent. Meine Oma war eben die Tochter der Hebamme und hat immer von der Mutter erzählt und wie die so gearbeitet hat. Gerade weil meine Uroma alleinerziehend war, was für die Zeit, also es war Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1920 bis 40 so in den Dreh, also ne?
Lange her.
Ich musste gerade rechnen, ob das richtig ist.
Passt.
Genau, also das war natürlich sehr, sehr ungewöhnlich und der Job sehr fordernd und das hat meine Oma sehr geprägt und sie hat mir halt viel davon erzählt und deswegen war der Beruf für mich ganz früh schon präsent und wir haben uns irgendwann auch mal gemeinsam eben diesen Koffer durchstöbert und geschaut, was da alles drin ist, also an Gerätschaften und das Spannende ist, es sind sehr viele Dinge, die wir immer noch heute genauso nutzen und die auch genauso funktionieren. Manche Sachen nicht mehr so, auch gerade zum Beispiel auch die Arbeitsweise meiner Uroma war, die war halt ganz alleine auf dem Land, ist da umeinander gefahren, war, meine Oma meinte immer, sie hat immer alleine Geburtstag und Weihnachten gefeiert, weil ihre Mutter war per se eigentlich immer bei irgendeiner Frau unter der Geburt, bei der Begleitung und nie zu Hause.
Die hat dich ja quasi gewarnt vor dem Job auch.
Genau,
ne?
Die fand das auch gar nicht so toll, dass ich das dann gemacht habe. Die war eigentlich ein bisschen entrüstet, beziehungsweise also es war, das entsprang der Sorge, dass sie dachte so, ne, wie willst du das machen mit eigener Familie oder mit deinem Sozialleben? Und für sie als Tochter war das damals halt ganz schlimm und deswegen fand sie das so ein bisschen mäßig, dass ich das dann auch gemacht habe. Also alle anderen denken immer so, ach, man ist stolz, wenn man in die Fußstapfen der eigenen Vorfahren tritt, aber das war bei uns Ding. Also viele meiner Familie fanden das ganz, ganz toll und ich finde das auch ganz schön, dass ich den Gedanken habe, dass ich den gleichen Beruf ausübe und ja.
Du hast es gerade schon gesagt, seit den Tagen deiner Oma hat sich vieles verändert. Du bist nicht mehr allein unterwegs und fährst über die Dörfer. Du hast jeden Tag mit vielen Menschen, mit vielen Frauen zu tun, mit unterschiedlichen Frauen, zum Teil auch in unserer multikulturellen Kultur, auch mit Frauen, die zum Beispiel kein Deutsch verstehen. Wie erklärst du denen, was die machen sollen, wie sie pressen sollen zum Beispiel?
Also das Pressen ist ganz einfach, weil das ist ein Instinkt. Und wir haben manchmal verlernt und vergessen, auf unsere Instinkte zu hören, aber das Verhalten der Frauen unter der Geburt ist sehr, sehr ähnlich, wie sie sich eben bewegen, wie sie sich gebären tatsächlich. Und
das heißt, es gibt keine kulturellen Unterschiede, so weiß ich nicht, irgendwie eine andere Kultur, wo es dann nicht angesagt ist, zum Beispiel den Schmerz rauszuschreien oder sowas.
Doch, das gibt es schon, aber es ist aber trotzdem so ganz, ganz basale Dinge sind oft die ganz gleichen. Also wie gesagt, irgendwie, ich sage mal dieses vorn übergebeugte Stehen, das Becken hin und her bewegen, das machen sie irgendwie alle und das sieht man schon auch. Und man hört am Atmen und am Tönen das ganz oft so. Natürlich, ob der eine das irgendwie ein bisschen ruhiger veratmet, ob der andere irgendwie laut schreit, das ist ein Unterschied, aber man kriegt das ganz gut raus und über Körpersprache, über Berührungen kann ich auch ganz gut kommunizieren. Also das, ich habe immer gelernt, mach dich dann selber zum Löffel und dann, wenn ich der Frau vorschlagen will, sie soll doch bitte in Vielfüßlerstand gehen und weiß nicht, was das ist, dann zeige ich sie halt, wie es geht und dann knie ich halt eben auch vor ihr und dann geht's meistens.
Aber du sagst, Pressen ist ein Instinkt, aber du kannst auf 11 Sprachen Pressen sagen.
Ich kann das auf relativ vielen Sprachen mittlerweile und ich sage immer, wir haben auch ein ganz internationales Team da, wo ich arbeite. Wir haben viele Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern, auch, also Hebammen, Ärzte, Reinigungsdamen, alles Mögliche und wir sind immer wie bei so einem internationalen Flug, so ihr Team spricht heute folgende Sprachen für sie und man weiß dann auch zur Not noch, an wen man sich wendet oder auch wirklich über den Telefonjoker haben wir schon mal mit der portugiesischen Mama einer Ärztin telefoniert und die hat dann der Frau erklärt, was wir jetzt eigentlich von ihr wissen wollen.
Gibt es irgendwas typisch Deutsches, also machen deutsche Frauen irgendwas anders als Frauen aus anderen Ländern?
Ja, gibt es. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Man hat ja selber manchmal nicht den Blick drauf. Mhm. Aber ich habe eben, wie gesagt, sehr viele Kolleginnen aus dem Ausland. Und die sagen immer, ach, diese deutschen Frauen, die wollen immer so extra tapfer sein. Die wollen immer überhaupt nie Schmerzmittel. Warum denn? Die können das gar nicht verstehen. Also es gibt in Deutschland so ein bisschen dieses, ja, man muss ganz stark sein, man muss das schaffen. Und wenn man ein Schmerzmittel braucht oder vielleicht sogar eine BDA, dann fühlen die sich immer ganz schlecht und schuldig. Und das ist wirklich so. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, in Deutschland so, vielleicht auch woanders bestimmt auch, aber dieser Konkurrenzkampf und wer war jetzt die Stärkste unter Geburt, wer war jetzt die Tapferste, wer war wer kriegt dadurch jetzt schon mal die Auszeichnung, die beste Mutter? Und das ist überhaupt gerade kein so ein Konkurrenzkampf, sondern jeder macht so gut er kann und nimmt das in Anspruch, was ihm hilft.
Aber hat das nicht auch was damit zu tun, dass sich viele Frauen wünschen, eine natürliche Geburt zu haben, so auch als Gegentrend zu dem, was man immer mal wieder zum Beispiel aus den USA hört, wo es mittlerweile schon so ist, dass viele Frauen einfach einen Termin machen für einen Kaiserschnitt und damit ist das Thema Geburt abgehakt?
Ja, aber ich finde, eine natürliche Geburt ist ja nicht unbedingt immer der Widerspruch zu allem, mit dem man sich helfen lassen darf. Und es gibt einfach Situationen, wo die Frauen komplett erschöpft sind und wo wir wirklich alles probiert haben. Und wir unterstützen das ja auch, wenn eine Frau das alles nicht möchte. Dann schauen wir einfach, welche Wege es noch gibt. Aber es gibt auch Situationen, wo wir schon Leute hatten, die waren so am Ende ihrer Kräfte und konnten nicht mehr und konnten kaum die Augen mehr aufhalten und haben sich nur noch den Kaiserschnitt gewünscht, weil sie so Schmerzen hatten. Und wo wir dann sagen, naja, aber bevor sie doch jetzt einen Kaiserschnitt bekommen, machen wir doch lieber mal die Schmerzen weg und sie ruhen sich aus und erholen sich. Und das beste Beispiel war wirklich eine meiner Kolleginnen. Also sie ist selber Hebamme, weiß vermutlich sozusagen, wie es geht oder vermeintlich. Aber das ist manchmal, ist Schmerz ja ertragen nicht nur eine Frage des Willens. Also das kann es sein und Motivation gehört dazu und Geburt ist Arbeit. Aber die Dinge wurden auch erfunden, um Frauen zu helfen unter Geburt. Und die helfen uns auch in sehr vielen Situationen sehr, sehr gut. Und dann nutzt man es auch oder darf es auch nutzen. Und deswegen ist man keine schlechtere Mutter.
Wie wichtig ist es eigentlich, als Hebamme auch selber mal ein Kind bekommen zu haben? Also, oder verändert das die Perspektive auf den Beruf? Was glaubst du?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Kinder.
Mhm. Nee, weil du gerade erzählt hast von deiner Kollegin, die ein Kind bekommen hat. Ich finde das eine ganz spannende Perspektivenfrage, weil du sagst, eigentlich müsste sie es ja wissen. So, ne?
Das ist auch eine der häufigsten Fragen, die ich eben gestellt bekomme. Haben Sie denn selber schon Kinder? Wissen Sie dann, wie das geht?
Da legen die Leute Wert drauf oder ist es einfach eine Neugier?
Es ist Neugier und es ist auch gar nicht bösartig gemeint. Das ist, genau, wie gesagt, das ist einfach so ein bisschen, ich glaube, wenn man selber beruflich die Leute versucht, an den Punkt zu bringen, wo sie sich selber und ihre Grenzen testen oder vielleicht sogar über sich hinauswachsen sollen. Und dann fragt man sich natürlich, hat die das selber denn schon gemacht? Weiß sie denn, wovon die redet? Ne?
Aber die Frage ist wirklich, ob das wichtig ist, weil ich meine, du bist ja sowas wie ein Fußballtrainer, der muss ja im Zweifel auch nicht gut Fußball spielen können.
Genau, also ja, oder ich vergleiche es dann auch nochmal immer mit einem Onkologen, also ein Arzt, der Krebstherapien macht, der muss nicht selber Krebs gemacht haben.
Ja.
Der muss empathisch sein, der muss menschlich sein, der muss sich irgendwie in Leute vielleicht hineinversetzen können, was das für die bedeutet. Aber wenn ich jetzt eine Erfahrung gemacht hätte, nämlich einmal Schwangerschaft und Geburt, dann wäre das eine Erfahrung. Mhm. Und wenn ich die auf jeden anderen projizieren würde, dass das für den doch bestimmt genau gleich ist, ist die Frage, ob das so viel hilft. Und so habe ich einfach einen offenen Blick und denke mir immer so, ja, das, die Frau beschreibt mir das so, für die ist ihre Realität so und dann versetze ich mich da hinein.
Wir haben über die deutschen Mütter geredet. Wir sind die deutschen Väter so im Kreißsaal?
Die sind sehr breit gefächert. Also es gibt den abwesenden Geschäftsmann, der hinten in der Ecke sitzt und eigentlich gerne seinen Conference Call durchführen würde. Es gibt
wirklich, hast du schon erlebt, ja?
Ja, man hat es schon erlebt. Die, ich muss mal kurz weg und ward nicht mehr gesehen. Es gibt abwesend und desinteressiert und angeekelt und peinlich berührt, aber die Mehrheit ist eigentlich total voller Eifer dabei. Also das merkt man, die sind da mit Leidenschaft da, die waren auch schon in der Schwangerschaft bei den Terminen dabei. Da hat sich, glaube ich, ein großer Wandel vollzogen in den letzten Jahren. Und die meisten sind wirklich uns große Helfer. Also die sind unabdingbar in der Zeiten der Belastung im Kreißsaal. Mhm. Und die stehen auch ihren Frauen oft bei. Man sieht ganz unterschiedliche Paarkonstellationen. Und wenn ich sage, die sind mit voller Eifer dabei, heißt es jetzt nicht, dass die alle zwei Minuten die Stirn mit einem feuchten Tuch abtupfen. Aber die sind einfach da und die können da auch viel helfen. Und im Gegensatz zu diesem Stereotyp oder Vorteil, dass der Mann so ein Nichtsnutz ist und in der Ecke steht, ist das ganz anders. Und selbst einfach, weil man einfach eine Vertrauensperson dabei hat, sei das nun der Mann oder sei das irgendwer anders, das ist total wichtig.
Jetzt ist auf der einen Seite, stelle ich mir vor, Hebamme zu sein, vielleicht auch wenn es zum Alltag und zum Job geworden ist, immer noch was Besonderes, weil du dabei sein kannst, wenn Leben auf die Welt kommt. Aber du musst natürlich auch vieles abkönnen. Ne? Also wir haben schon über Stress gesprochen, den du offensichtlich immer hast, wenn du nicht mal zum Trinken und zum Essen kommst. Aber auch so Sachen wie Ekel. Hat das mal irgendwann eine Rolle gespielt? Also du hast ja viel mit Körperflüssigkeiten zu tun und extremen Situationen. Ne?
Ja, also da das ist so und das war auch am Anfang der Ausbildung hatten wir so einen theoretischen Block, also wie Schulunterricht und eine der Lehrerinnen meinte so, überlegt euch mal, bevor euch jetzt ekelt, schreibt das auf und lest diesen Zettel Zettel nochmal in 3 Jahren und ihr werdet sehen, die Ekelgrenze verschiebt sich. Und ja, also mittlerweile ist das bei mir recht, recht anders, glaube ich, als bei anderen Leuten. Also auch bei uns zu Hause am Essenstisch. Meine Schwester ist auch Ärztin, da kann da schon mal über die Arbeit gesprochen werden und allen anderen verdirbt es den Appetit. Und für uns ist das normal. Also das ist, ich habe mit allen Körperflüssigkeiten zu tun. Ich kann aber trotzdem danach, nachdem ich gerade eine Urinschale geleert habe, kann ich danach rausgehen und wenn ich Zeit habe, trinke ich dann trotzdem meinen Kaffee oder esse mein Mittagessen. Das stört mich herzlich wenig mittlerweile. Es gibt auch so eine ganz lustige Anekdote, dass ich mal wirklich am Ende meiner Ausbildungsphase, die erste Geburt, die ich endlich mal alleine machen durfte, war total happy und stolz. Und es war so eine sogenannte Glückshaubengeburt. Das heißt, das Baby kommt in der intakten Fruchtblase auf die Welt. Aha. Und die Fruchtblase wölbt schon so aus der Vulva der Frau heraus. Man sah die so, das ist halt wie so ein Ballon und ganz prall gespannt. Und ich habe mir das so angeguckt und bin relativ nah hingegangen. Und habe mir noch gedacht, was passiert wohl, wenn die jetzt dann platzt? Und zack, war ich wirklich so, wirklich wie ein begossener Pudel stand ich da und die Hebamme, die noch dabei war, ich war ja noch in der Ausbildung, die hat echt geschrien vor Lachen und dann war aber irgendwie gar keine Zeit, weil das Kind kam quasi hinterher geschossen, also kam da echt hinterher rausgerutscht und wir haben uns einfach erstmal das Kind abgetrocknet und gemacht und der Mama auf den Bauch gelegt und irgendwann meinte die Hebamme, ob ich vielleicht auch ein Handtuch möchte, weil ich komplett nass von oben bis unten war. Und
ja, duschen ist dann nicht mal eben schnell.
Duschen ist dann nicht mal schnell und der Spruch war dann auch tatsächlich, jetzt bist du getauft als Hebamme und dann dachte ich mir auch so, ja gut, alles klar. Jetzt sind die Ekelgrenzen wirklich nicht mehr so da.
Das sind die auch mitunter lustigen Geschichten, die man dann vermutlich im Kreißsaal erlebt oder offensichtlich dann auch im Kreißsaal erlebt, aber es gibt vermutlich auch heftige Geschichten, zum Beispiel von extremen Frühchen.
Also ich sage mal, Wir haben einen tollen Fachbereich bei uns eigentlich. Eigentlich oft werden wir so bezeichnet als die Insel der Glückseligen, weil wir irgendwie so schöne Geschichten haben. Ne? Wir haben viel mit Gesundheit zu tun, mit Schwangerschaft, Kinder kriegen, das ist irgendwie immer ein schönes Thema. Und gesunde Patienten im Gegensatz zu vielen anderen Fachabteilungen, die einfach viel mehr mit Krankheit zu tun haben. Aber wir haben auch Extremsituationen. Also ich arbeite in einem Kreißsaal der Maximalversorgung. Das heißt, wir haben eben von extremen Frühchen bis total schwer kranken Frauen oder schwerst kranken Kindern, bei denen schon vor der Geburt klar ist, dass sie schwerst krank sind, zu tun. Und da gibt es eben jeden Tag die unterschiedlichsten Geschichten. Eine Geschichte war eben zum Beispiel so ein ganz extremes Frühchen, das eines der kleinsten Kinder, zumindest bei uns im Haus war, die geboren wurden. Und auch sehr früh, also das war knapp die 24. Schwangerschaftswoche und also man sagt, dass die Grenze zur Lebensfähigkeit, wann überhaupt ein Kind überhaupt überleben kann, wenn es außerhalb der Gebärmutter dann leben muss. Und auch sehr, sehr leicht war, also das ist immer noch mal so ein bisschen, es hatte unter 400 Gramm und wenn man sich vorstellt, das sind nicht mal 2 Päckchen Butter.
Viel Tafeln Schokolade. Ja.
Genau, also das ist wirklich ein ganz kleines Menschlein und das sah auch einfach, oder die sehen immer so, ich sag mal, aus wie so Vögelchen, die aus dem Nest gefallen sind und wo man denkt, du gehörst doch hier gar nicht hin. Und das Spannende war aber, ich habe den dann 2 Jahre später wieder gesehen bei uns im Krankenhaus, habe ihn aber erstmal nicht erkannt. Der lief da mit seinem Papa an mir vorbei, weil seine Mama wieder schwanger war und wieder bei uns war. Und der quasselte wie ein Wasserfall. Also, und man hat immer so als Regel 2 Jahre 2-Wort-Sätze, ne? Dann machen die so, Mama schläft und Lukas spielt. Und der hat da erzählt und erzählt und erzählt. Also wirklich ein Wortschatz ohne Ende. Und das war total spannend. Und ich bin da vor Staunen kaum rausgekommen und vor allem auch, wenn man halt das vergleicht mit diesem Bild, dieses ganz kleinen, zarten, rosa Menschlein, das in diesem Kasten für Wochen und Monate liegt und um das wirklich gekämpft wird mit allen medizinischen Möglichkeiten, das dann da irgendwie gesund vor einem steht, das war einfach unglaublich und das führt dann immer so ganz demütig vor Augen, was Medizin kann. Und das war auch spannend, aber auch, was es halt für ein Glück ist. Also das ist nicht alltäglich, dass so ein Frühchen irgendwie total gesund ist. Und vor allem, ja, war das für mich einfach so spannend, weil für uns ist manchmal so mit der Geburt sozusagen, gerade im klinischen Alltag, ist irgendwie die Arbeit abgeschlossen, dann wird die Frau verlegt und irgendwann entlassen und dann ist fertig. Aber für Familien fängt da ja das Leben erst an und das hat einem das nochmal extrem vor Augen geführt.
Das sind dann die wahrscheinlich extrem guten, prägenden Erlebnisse. Aber es gibt wahrscheinlich auch genau die Kehrseite. Ne? Hast du schon mal sowas wie Totgeburten miterlebt?
Ja, durchaus. Und das gehört auch dazu. Und das finde ich auch tatsächlich, auch wenn es jetzt vielleicht ein komisches Wort ist dafür, aber das finde ich tatsächlich einen sehr schönen Teil meiner Arbeit, weil nur die schönen Momente begleiten ist einfach. Es ist ja gerade das, das sind Frauen und Familien, die gerade unglaubliches Leid erfahren und die betreue ich sehr, sehr gerne und will das auch schauen, dass es irgendwie für die gut wird, trotz allem, also dass es zumindest erträglich wird und dass die irgendwie auch da aus dieser Not heraus irgendwie oder in dieser Not eine gute Betreuung haben und das mache ich, weil mir das einfach wahnsinnig wichtig ist. Ich habe selber meine Erfahrungen dazu gemacht, wie es einfach ist und dann weiß ich, wie wichtig das ist und wie prägend solche Momente sein können.
Aber das ist wahrscheinlich dann zusätzlich psychisch schon auch belastend oder zumindest anstrengend, plus diesen ganzen Alltagsstress, den du eben schon beschrieben hast. Das ist schon ein Haufen und du schreibst auch, du hattest mal einen Burnout, ne? Wie ist das gekommen?
Also das, wie gesagt, so wie du das gerade formuliert hast, also das ist irgendwie, man fährt da irgendwie so wie so Dauerkarussell und das ist wahnsinnig viel Arbeit und dann hat man irgendwie kein Sozialleben und weil man aber auch gleichzeitig so müde ist von der Arbeit, wenn man dann mal was vorhat, habe ich es irgendwie abgesagt oder dann habe ich irgendwas Schlimmes erlebt in der Arbeit und dann kann man, oder ich kann dann manchmal auch nicht sofort abschalten. Manchmal lenkt man sich aber mal, aber manchmal will man sich einfach auch einfach zu Hause ins Bett legen und schlafen und ausruhen und sich davon erholen und dann geht es am nächsten Tag schon wieder weiter mit dem nächsten Dienst und dann wieder parallel mit den Hausbesuchen nach dem Dienst und vor dem Dienst und in der Arbeit, wie gesagt, wurde der Stress immer mehr und ich hatte das Gefühl, ich komme nicht mehr zurande. Also ich werde nichts und niemandem mehr gerecht, habe einfach gemerkt, ich wäre total motzig und motze meine Kollegen an. Habe irgendwann auch gemerkt, wie ich gefühlt total unfreundlich zu den Patienten wurde und mir dachte, was machst du da? Das machst du doch nicht und so bist du doch auch nicht und so willst du vor allem auch nicht sein. Und das war einfach ganz erschreckend und es war dann echt so, wo ich dachte, jetzt bevor es echt total in den Keller geht und ich mal auch diesen Job nicht mehr machen will, muss ich jetzt irgendwie eine Notbremse ziehen und habe mir unbezahlten Urlaub genommen und konnte das dadurch sogar, also konnte das da zum Glück noch so ein bisschen retten und
aber du kannst ja eigentlich nichts ändern. Also du kannst ja nicht wirklich irgendwie an deiner Work-Life-Balance schrauben, weil dein Job ist nun mal so, wie dein Job ist. Und wenn du den machen willst, dann zumindest solange es wenig Hebammen gibt und volle Kreissäle, wirst du vermutlich so oder so ähnlich arbeiten müssen, oder?
Ja, ich habe in Teilzeit reduziert. Das ist immer zum Amüsement der vielen anderen Leute, die sagen, warum arbeitest du Teilzeit? Du bist irgendwie kinderlos und wieso machst du das? Und das ist so, ja, das mache ich für mich. Und auch, ich habe irgendwie in der Zeit gelernt, ich kann nicht alles alleine stemmen. Ich kann das System nicht alleine ändern. Ich kann es nicht alles retten, was irgendwie falsch läuft. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Egalhaltung an den Tag gelegt habe, aber es ist auch manchmal, wo ich sage, wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe und nicht mehr kann, dann ist das so. Und ich kann das System, wie gesagt, ich bin nicht Herr Spahn, ich bin kein Gesundheitsminister, ich bin nicht Mutter Teresa, ich kann nicht jeden und alles retten. Ich kann es so gut machen, wie ich kann. Und irgendwann muss ich es aber auch lernen abzugeben. Und das tue ich.
Mit was für einem Gefühl gehst du abends nach Hause? Weil wir haben jetzt schon festgestellt, du hast einen anspruchsvollen Job. Du hast bestimmt auch mit anstrengenden Menschen zu tun, wenn dann irgendwer hinten im Kreissaal Vater noch irgendwelche Calls macht. Aber auch, ich stelle mir vor, dass auch in Extremsituationen einfach die Mütter nicht immer die einfachsten Personen sind. Auf der anderen Seite hast du auch viele, viele schöne Momente, komische Momente. Zum Beispiel schreibst du einen Mann, der seiner schwangeren Frau zur Geburt 30 Schlümpfe mitgebracht hat und vorher aufgereiht hat, was sehr skurril ist. Vielleicht kannst du die Geschichte gleich noch kurz irgendwie anhängen. Aber unterm Strich, gehst du mit positiven Gefühlen raus oder sind die Tage einfach unterschiedlich?
Die Tage sind total unterschiedlich. Also es sind ja auch nicht alle so, dass ich nie was essen und trinken kann. Die sind sehr unterschiedlich. Es gibt total schöne Tage, es gibt traurige Tage, es gibt lustige Tage bei uns im Kreißsaal. Und ja, man geht auch dementsprechend unterschiedlich manchmal raus. Manchmal hat man das Gefühl, hey, heute habe ich alles geschafft und alles gut gemacht und fühle mich glücklich dabei. Manchmal hat man das Gefühl, ich bin nichts gerecht geworden und das fühlt sich nicht toll an. Manchmal ist man traurig, weil irgendwas ganz Schlimmes passiert ist oder halt also eben irgendwelche traurigen Geschichten passiert ist. Und ja, so unterschiedlich geht man raus. Und ich glaube, bei uns im Team und auch in vielen Teams ist es so, es wird sehr viel geredet untereinander. Also nicht gelästert, sondern also man spricht einfach sehr viel darüber. Und auch privat, also irgendwie, man spricht das einfach oft sozusagen, spricht sich's von der Seele und das ist oft ganz gut. Und eben, ich habe wirklich einen Arbeitsalltag. Ich weiß nie, was mich erwartet. Das mag ich auch in meinem Job. Also das ist auch eine ganz positive Seite, dass ich nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche mache und einfach nie weiß, was auf mich zukommt. Aber das ist auch sehr spannend und aufregend.
Empfindest du immer noch sowas wie Ehrfurcht vor dem Wunder der Geburt?
Ja, Also absolut, das ist, ich habe das schon, ich sage immer, ich habe das schon total tausendmal erlebt, aber es ist trotzdem nie gleich und es ist immer ein unglaublich großes Wunder. Es ist einfach so ein surrealer Moment, wenn so ein Kind auf die Welt kommt und oft sage ich das auch so, jetzt spüren sie es nochmal im Bauch, es ist nicht mehr lange da und man ist in einem Zimmer und auf einmal ist noch ein neuer Mensch im Zimmer und das glaubt man nicht, wenn man dabei nicht dabei war. Es ist wirklich, ich bin ganz oft dankbar und wirklich in letzter Zeit auch habe ich sehr viel über Demut gelernt und über Glück und dass nicht alles selbstverständlich ist in dem Leben und gerade weil ich in meinem Job auch sehe, wie Frauen über sich hinauswachsen. Also es sind so kleine Mäuschen, die auf einmal total tough und stark werden. Das finde ich super oder wie so ein Moment gibt es immer, gestern wurde ich gefragt, was ist das Schönste an meiner Arbeit? Und da habe ich gesagt, das ist dieser oft so ein Moment, wenn das Kind da ist und irgendwie auf dem Bauch der Mama liegt und dann irgendwie nach der ganzen ersten Aufregung kehrt oft so eine Sekunde, so eine Ruhe ein und erfüllt so den Raum und die Eltern schauen sich oft an und das ist einfach so ein Wir gegen den Rest der Weltblick und der gesamte Raum wird manchmal so überrollt von so einem Haufen Liebe und das knapse ich mir immer ein bisschen ab und das ist ganz schön und das finde ich wahnsinnig schön, dass ich einen Job habe, dass ich sowas erleben darf und bedanke mich da tatsächlich, wenn die Frauen sich bei mir bedanken für meine Hilfe, bedanke ich mich eher oft, dass ich da dabei sein darf.
Kurz zum Schluss noch die Geschichte mit den 30 Schlümpfen.
Die Geschichte mit den 30 Schlümpfen, damit es nicht so rührig wird. das war sehr lustig. Also es war irgendwie das tatsächlich sage und schreibe 9. oder 10. Kind der Frau und erwartungsgemäß denkt man, das wird jetzt eine super schnelle Geburt und wurde es eigentlich auch. Und der Mann saß irgendwie so in der Ecke, da ist so eine Geburtswanne und hatte so einen Schuhkarton dabei und packte sowas aus so Butterbrotpapier aus und wurschtelte so. Und ich habe halt irgendwie hingeguckt, da war das so eine Schlumpffigur und so eine Sammelfigur. Und dann stellt er die so auf und es war schon so, okay, was ist das? Und dann greift er den Schuhkarton, holt das nächste Päckchen Papier raus, wurschtelt und auf einmal kommt wieder dieses Päckchen noch ein neuer Schlumpf raus. Und ich muss wohl so entgeistert geguckt haben, dass er meinte so, ja, das ist ein Glücksbringer und die brauchen wir unbedingt für die Geburt. Und er packte da aus, während seine Frau irgendwie ne, sich tönte und machte und tute. Und er war einfach nur mit seiner Schlumpfarmee beschäftigt. Und ich dachte mir immer so, ich frage mich, wer schneller ist. Die Frau oder der Mann mit den Schlümpfen? Und vor allem, wenn der so lange braucht, um die auszupacken, der braucht ja auch wieder so lange, die einzupacken. Und es war wirklich einfach total kurios. Aber es war in beiden auch total das Anliegen. Also die Schlümpfe waren bei jeder Geburt dabei. Und die müssen bei jeder Geburt dabei sein, weil die sind total Glücksbringer und die brauchen wir. Und dann dachte ich, alles klar, was auch immer hilft, macht es. Mir ist wurscht. Und fand das aber einfach sehr lustig und dachte mir auch so, okay, habe ich auch noch nie erlebt. Aber in Ordnung, machen wir.
Und mehr solche und ähnliche Geschichten und über all das, was wir jetzt gesprochen haben, schreibt Maja Böhler auch in ihrem Buch. Die Wehenschreiberin heißt es und auch in ihrer Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Da findet ihr sie auch wieder. Und heute Morgen hier. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist und einen schönen Sonntag dir noch.
Dankeschön fürs Zuhören. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.